Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Der Papst im Weißen Haus, Benedikt XVI. Und US-Präsident Bush sehen den Glauben als Grundlage für politisches Handeln. Das oberste Gericht der USA erklärt Hinrichtungen mit der Giftspritze für zulässig. Die Gesundheitskommission des Ständerats macht Vorschläge für die Zeit nach dem Ärztestopp. Die Schweizer Bauern fordern auf Mitte Jahr mehr Geld für den Liter Milch. In Simbabwe versucht das Mugabe-Regime, die Anhänger der Opposition mit wachsender Gewalt einzuschüchtern. Guatemala verabschiedet ein neues Gesetz. Gewalt an Frauen soll besonders hart bestraft werden. Und im Dossier: Ein Elementarteilchen wird 50. Das Brüsseler Atomium hat morgen Geburtstag. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Simon Loy.
Papst Benedikt XVI. Weilt seit gestern in den USA. An seinem heutigen 81. Geburtstag wurde er vor rund 9000 geladenen Gästen im Garten des Weißen Hauses empfangen. Der Papst und Präsident Bush betonten in kurzen Grußworten die Bedeutung von Moral und Werten. Am selben Tag hat das oberste Gericht der USA entschieden, die Giftspritze ist weiterhin als Hinrichtungsmethode zulässig. Aus Washington, Peter Vögerli.
Washington hat den Papst mit Bilderbuchwetter empfangen und die Tausenden von geladenen Gästen beim größten Empfang in der Geschichte des Weißen Hauses sangen spontan Happy Birthday, als der Papst, der heute 81 Jahre alt wird, und Präsident Bush im Garten vor dem Weißen Haus erschienen. Der Präsident und der Papst betonten ihre Gemeinsamkeiten.
In a world where some no longer believe that we can distinguish between simple right and wrong, we need your message to reject this dictatorship of relativism.
In einer Welt, in der viele glaubten, es ließe sich nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden, müsse die Diktatur des Relativismus zurückgewiesen werden, sagte Präsident Bush und zitierte damit den Papst. Der Papst Benedikt XVI. Wiederum zitierte George Washington und die Gründerväter der USA mit den Worten: Demokratie gedeihe nur auf Wahrheit und moralischen Prinzipien. Im Gegensatz zu diesen betonten Gemeinsamkeiten entschied das oberste Gericht der USA fast gleichzeitig mit dem Empfang im Weißen Haus, dass Hinrichtungen mit Giftspritzen, die in den USA üblichste Hinrichtungsart, verfassungsmäßig und nicht übermäßig grausam sei. Nach Kritik an übermäßigen Qualen von Opfern war in verschiedenen Bundesstaaten, die in den USA Hinrichtungen vollführten, seit September ausgesetzt worden. Der Papst lehnt die Todesstrafe scharf ab.
Anfang Juli läuft der sogenannte Ärztestopp ab. Ab diesem Datum können also Ärzte aus der Schweiz und aus der EU unkontrolliert in der Schweiz Praxen eröffnen. Währenddem der Nationalrat diesen Ärztestopp nicht verlängern will, möchte ihn der Ständerat aufrechterhalten. Jetzt hat die Ständerätliche Gesundheitskommission einen neuen Kompromissvorschlag erarbeitet. Aus dem Bundeshaus Katrin Hug.
In Zukunft sollen die Krankenkassen nur noch bei den Hausärzten alle Rechnungen bezahlen müssen. Bei den Spezialisten hingegen sollen andere Regeln gelten. Die Krankenkassen müssten nur mit den kostengünstigsten Spezialisten Verträge abschließen. So die Lösung der Ständerätlichen Gesundheitskommission. Zudem würde der umstrittene Ärztestopp bis 2010 verlängert. Die Ärztegesellschaft FMH ist gegen diese Lösung. Für Hans-Peter Kuhn ist diese Lösung falsch, denn auch bei den Spezialisten zeichne sich ein Ärztemangel ab.
Weil wir nicht nur einen Hausärztemangel haben, sondern auch einen Psychiater- und Gynäkologenmangel und in Zukunft auch einen Chirurgenmangel. Was die Ständeratskommission vorschlägt, entspricht also gar nicht ganz den realen Problemen.
Zudem sei es schwierig, eine genaue Grenze zwischen einem Hausarzt und einem Spezialisten zu ziehen, bemängelt Hans-Peter Kuhn von der FMH weiter.
Für den Bundesrat gibt es in den nächsten Jahren 8 wichtige Herausforderungen, zum Beispiel den Klimawandel, die Gesundheit oder die Raumentwicklung. Diese 8 Schlüsselherausforderungen will der Bundesrat mit 30 konkreten Massnahmen anpacken. Darunter fallen ein Klimagesetz oder die Senkung des Energieverbrauchs bei Bundesbauten. Gleichzeitig soll aber die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Schweiz nicht geschmälert werden. Die Schweizer Milchproduzenten fordern auf Mitte Jahr höhere Milchpreise. An der Delegiertenversammlung in Bern sagte Verbandspräsident Gfeller, die Produktionskosten für einen Liter Milch betrügen beim Bauern 95 Rappen. Bei einem Verkaufspreis von 75 Rappen handle sich ein Milchproduzent mit jedem Liter Milch ein Defizit von 20 Rappen ein. In Chiasso haben italienische Zöllner einen deutschen Schlepper verhaftet. Er transportierte in seinem Auto 11 Iraker. Laut der Schweizer Grenzwacht werden an der Südgrenze jeden Monat 20 bis 30 Iraker aufgespürt. Sie versuchten ohne Papiere in die Schweiz einzureisen. Ihr Endziel sei meist Schweden. Den deutschen Behörden ist ein Schlag gegen eine Schlepperbande gelungen, die Tamilen nach Europa eingeschleust haben soll. Die Gruppe habe auch Tamilen innerhalb Europas illegal über die Landesgrenzen gebracht. Die Betroffenen zahlten bis zu 18.000 Euro. In Den Haag hat das Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien seiner ehemaligen Chefanklägerin Carla Del Ponte klar widersprochen. Es gebe nach intensiven Ermittlungen keine Hinweise auf einen Organhandelring im Kosovo, wie dies Del Ponte in ihrem Buch behaupte. Im Gazastreifen sind bei einem Angriff der israelischen Luftwaffe nach Ärzteangaben 9 Einwohner getötet worden, darunter Kinder und ein palästinensischer Kameramann der britischen Nachrichtenagentur Reuters. Bei Bodenkämpfen kamen 5 Palästinenser und 3 israelische Soldaten ums Leben. Wegen eines monatelang verheimlichten Zwischenfalls in einem spanischen Kernkraftwerk sind der Direktor der Anlage und der Sicherheitschef entlassen worden. Bei dem Zwischenfall im letzten November war bei Tarragona radioaktiv verseuchter Wasserdampf ins Freie gelangt. Nun werden rund 800 Mitarbeiter zur ärztlichen Untersuchung geschickt. Wegen der schweren Dürre im Osten Spaniens soll Barcelona über eine neue Leitung mit Wasser aus dem Ebro versorgt werden. Die spanische Zentralregierung und die Regionalregierung von Katalonien kamen nach Presseberichten überein, die nötigen Anlagen bis zum Herbst fertigzustellen. Die Regierung in Madrid betont, der Ebro werde kein Wasser verlieren, weil die Bewässerungssysteme modernisiert würden.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und 4. Die weiteren Themen. Ein guter Grund für mehr Ruhe.
Im Bereich der Kinder beeinträchtigt der Lärm ihre geistige Entwicklung. Ich sage immer pointiert, Lärm macht dumm.
Diese und weitere Diagnosen im ersten Bericht. Dann, die Freiheit kann teuer werden, wenn die Milch billiger wird. Ausblick auf die Zeit nach der Kontingentierung. Der brutale Diktator und sein blinder Nachbar. Simbabwes Mugabe klammert sich mit Gewalt an die Macht. Südafrikas Mbeki schaut weg. Frauenmorde, Männergewalt. In Guatemala soll eine lange Blutspur ein Ende finden, mit schärferen Gesetzen. Die Erinnerung und ihr Preis, wie der Chef der Deutschen Bahn eine Gedenkausstellung zu behindern versucht. Und im Dossier.
L'année 1958 est marquée par la présence en Europe, aux abords de Bruxelles, de la plus grande exposition universelle et internationale qui ait jamais existé.
50 Jahre nach der Brüsseler Weltausstellung, ein Blick in die Vergangenheit, als man in Belgien noch an die Zukunft glaubte. Verkehrslärm, Baulärm, Industrielärm. Wir leben in einer äußerst lauten Umgebung. Für über 1 Million Menschen in der Schweiz ist dieser Lärm viel größer, als das Gesetz erlaubt. Lärm nervt, aber nicht nur, er macht auch krank. Und allein der Straßen- und Baulärm kostet enorm viel Geld. Jedes Jahr 1 Milliarde Franken. Der überwiegende Teil geht aufs Konto von Mietzinsausfällen. Lärmige Wohnungen sind günstiger. Der Rest sind Gesundheitskosten. Auf alle diese Folgen will der heutige Internationale Tag des Lärms aufmerksam machen. Monika Zumbrunn.
Der Lärmspezialist Dr. Bernhard Aufdrecken hat seine Praxis direkt an einer Hauptstrasse mitten in Visp. Wie laut es draußen wirklich ist, wird einem bewusst, wenn man ins Innere des Gebäudes tritt und die Eingangstüre ins Schloss fällt. Im ersten Stock, im Sprechzimmer, empfängt Bernhard Aufdrecken die Patientinnen und Patienten, die ein Lärmproblem haben.
Die meisten Menschen kommen zu mir mit Symptomen und führen diese nicht direkt auf den Lärm zurück. Sie klagen zum Beispiel über Schlafstörungen, über psychische Befindlichkeitsstörungen, sie fühlen sich gestresst, sie sind nervös. Und erst bei der Nachfrage, was die Ursache davon sein könnte, wird der Lärm als eine der möglichen Ursachen erwähnt.
Was aber ist Lärm? Im Alltag ist er das Gegenteil von Ruhe. In der Physik ist Lärm ein Schall. Erst durch die menschliche Wahrnehmung wird der Schall zu einem negativen Phänomen, denn Lärm ist ein subjektives Empfinden.
Das kann bereits bei Vogelgezwitscher, es können auch Kirchenglocken, Kuhglocken sein oder irgendein leises Geräusch, ein tropfender Wasserhahn, der für jemanden ein außerordentlich belästigender Lärm werden kann.
Wenn die Belästigung dann zur Belastung wird, reagiere der Körper, erklärt Bernhard Aufderecken.
Menschen, die einem Lärm über längere Zeit ausgesetzt sind, sei das am Tag oder in der Nacht, zeigen eine Stressreaktion. Es werden Stresshormone ausgeschüttet, Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin. Der Puls wird schneller, der Blutdruck steigt an. Das heißt, das Gefäßsystem, das Herz wird vermehrt belastet.
Dass der Körper bei lauten Geräuschen Stresshormone ausschüttet, ist ein Relikt aus der Urzeit. Für schlafende Jäger und Sammlerinnen war es überlebenswichtig, das Geräusch, zum Beispiel eines herannahenden Bären, wahrzunehmen, um schnell flüchten zu können.
Heute sind wir ständig von diesem Lärm umgeben und eigentlich wäre das gar nicht nötig, weil wir ja nicht weglaufen müssen oder kämpfen müssen, aber der Körper ist gewohnt, so zu reagieren. Das führt heute zu einem gesundheitlichen Problem.
Eine eigentliche Lärmkrankheit gäbe es zwar nicht, sagt Lärmspezialist Aufderecken, aber die Liste mit den gesundheitlichen Folgen des alltäglichen Lärms ist lang. Schlafstörungen und Verdauungsschwierigkeiten, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Depression und Kommunikationsschwierigkeiten. Heute fühlen sich über 2/3 der Schweizerinnen und Schweizer vom Lärm gestört. Die Lärmempfindlichkeit habe über die Jahre zugenommen.
Ich sehe, dass dort, wo sich der Lärmpegel verändert, also zum Beispiel eine Straße, die vermehrt befahren wird, dass dort die Menschen sich mehr über den Lärm beklagen und auch damit zu mir kommen, währenddem an Orten, wo bereits seit Jahrzehnten praktisch konstante Verhältnisse sind, die Menschen sich offensichtlich mit der Situation abgefunden haben.
Oft bleibe nur die medikamentöse Behandlung, so bei Schlafstörungen bei Menschen, die in einer lauten Umgebung wohnen. Lärmbedingte Krankheiten gehen also weit über Hörschäden hinaus. Und der Lärm schlägt nicht nur aufs Gemüt, sondern auch auf die Leistung bei Erwachsenen und insbesondere auch die Kinder leiden darunter.
Kinder, die in Schulen gehen, die eine lärmige Umgebung haben, können sich weniger konzentrieren. Sie zeigen dadurch auch schlechtere Schulleistungen. Die Lesefähigkeit nimmt ab. Also letztlich kann man sagen, im Bereich der Kinder beeinträchtigt der Lärm ihre geistige Entwicklung. Ich sage immer pointiert, Lärm macht dumm.
Bernhard Aufderecken warnt deshalb davor, das Problem der lärmigen Umwelt herunterzuspielen. Denn auf die gesundheitlichen Schäden, so der Lärmspezialist, folgten oft die sozialen Probleme.
Die Folgen des Lärms, das war ein Bericht von Monika Zumbrunn. Mehr zum Thema Lärm finden Sie in einem Online-Dossier auf deris.ch. Noch ein Jahr und dann sind die Schweizer Milchbauern frei. Frei, so viele Kühe zu melken und so viel Milch auf den Markt zu bringen, wie sie können und wollen. Nach über 30 Jahren wird die staatliche Milchkontingentierung am 1. Mai 2009 vollständig abgeschafft. Die Freiheit löst bei vielen Bauern aber nicht Euphorie aus, sondern Angst. Angst vor neuen Milchseen und Butterbergen und Angst vor sinkenden Preisen. Der Dachverband versucht darum verzweifelt, die Bauern geeint in den Markt zu führen. Ein fast aussichtsloses Unterfangen. Dominik Meyer.
Heute Vormittag im Berner Kursaal, Delegiertenversammlung der Schweizer Milchproduzenten. 160 Bauern hören mahnende Worte von Präsident Peter Gfeller. Der oberste Schweizer Milchbauer vergleicht die Bauern mit Hühnern.
Wenn wir so wild auseinanderflattern, dann wird es uns nicht besser gehen als den Hühnern. Der als freie Markt getarnte Fuchs erwischt ja nicht nur die Schwachen und Kranken, sondern ebenso die gesunden und starken Hühner.
Mit den flatternden Hühnern meint Gfeller, die 27'000 Milchbauern in der Schweiz sind in über 30 Produzentenorganisationen aufgeteilt. Der Dachverband möchte sie zusammenführen zu einem nationalen Milchpool. Dieser sollte 80% der Molkereimilch für Trinkmilch, Rahm, Butter und Joghurt bündeln und an die vier großen Abnehmer Emmi, Migro, Cremo und Hochdorf Swiss Milk verkaufen. Doch dazu dürfte es nicht kommen. Die Pool-Idee ist vorerst gescheitert. Vor allem, weil die Milchlieferanten von Emmi nicht mitmachen. Albert Rösti, Direktor des Dachverbands Schweizer Milchproduzenten, ist enttäuscht.
Es ist tatsächlich so, dass ein gewisser Wettbewerb losgetreten ist, dass jede Organisation sagt, bei uns könnt ihr so viel produzieren, wie ihr wollt. Das hat einige daran gehindert, in einen Pool zu gehen.
Viele Bauern hätten nämlich Angst, in einem nationalen Pool zu kurz zu kommen, das heißt, weniger liefern zu können als andere, sagt Rösti. Das direkte Geschäft mit Emmi, Migros und Co. lockt. Auf dieser Karte, statt auf dem Pool, setzt zum Beispiel die Genossenschaft Milchproduzenten Mittelland, deren Bauern für Emmi melken. Für deren Präsident Andreas Hitz ist undurchsichtig, wie in einem nationalen Pool die Milchmengen verteilt würden. Wer also beim Pool den Milchhahn auf- oder zudrehen würde?
Wir wollen den Mann am Milchhahn kennen, wer er ist und wie er das macht. Wir haben etwas Bedenken, wie mit unserem investierten Kapital in unserem Unternehmen umgegangen wird.
Die Milchproduzenten Mittelland bleiben deshalb Emmi treu. Ebenso fünf weitere Produzentenorganisationen, darunter die einflussreichen Zentralschweizer Milchproduzenten. Ohne diese wichtigen Organisationen würde ein nationaler Pool aber nur noch einen Drittel der Molkereimilch umfassen. Zu wenig, um Einfluss auf Preis und Menge nehmen zu können. Werner Salzmann, Berner Milchbauer und Präsident des Bäuerlichen Zentrums Schweiz, sieht ohne diesen nationalen Pool schwarz. Emmi, Migros und Cremo könnten ab nächstem Jahr im freien Markt die Bauern gegeneinander ausspielen, sie möglichst viel Milch produzieren lassen und die Preise drücken, so Salzmann.
Die Bauern werden sich mit diesem Auseinanderdriften das Grab in der Milchproduktion selber schaufeln.
Auch der Dachverband der Milchproduzenten fürchtet um das Schicksal der Bauern, sollten die Milchmenge steigen und die Preise sinken. Nach dem vorläufigen Scheitern des Pools sucht der Dachverband nach neuen Ideen. Es bleiben noch 380 Tage bis zur Stunde Null auf dem Schweizer Milchmarkt.
Die Hoffnung in Simbabwe war von kurzer Dauer. Heute scheinen die düstersten Szenarien wahr zu werden. 3 Wochen nach den Wahlen, deren Resultate noch immer nicht bekannt sind, steuert der alte Diktator Mugabe einen zweiten Wahlgang an und ist entschlossen, ihn zu gewinnen, mit üblen Methoden. Regierungstreue Schlägertrupps sollen ihren Rachefeldzug auf Anhänger der Opposition bereits begonnen haben. Bilanz bisher 2 Tote, 50 Verhaftete und über 200 Verletzte. Es bleibt eine kleine Hoffnung. Der UNO-Sicherheitsrat, ARD-Korrespondent Klaus Stecker.
Heute richten sich die Augen und Hoffnungen der Simbabwer nach New York, wo der UN-Sicherheitsrat zusammenkommt. Ausgerechnet unter dem Vorsitz des südafrikanischen Präsidenten Thabo Mbeki, der eigentlich eine Neuordnung der Beziehungen zwischen Vereinten Nationen und Afrikanischer Union diskutieren will. Außenamtsstaatssekretär Ayanda Nsabula:
First of all, Zimbabwe is not currently on the agenda of the UN.
Zimbabwe steht bis jetzt nicht auf der Tagesordnung. Allerdings, wenn das gewünscht wird, werden die Ratsmitglieder da sicher entsprechend mit umgehen. Es könnte also sein, dass einige Mitglieder die Simbabwe-Frage auf die Tagesordnung setzen wollen. Und dann wird das diskutiert werden. Aber die Sitzung wurde nicht deshalb, sondern wegen anderer Fragen einberufen. Den Afrikanern geht es vor allem um finanzielle und logistische Unterstützung ihrer Friedensmissionen, zum Beispiel in Somalia. Sie wollen das künftig gern mit UN-Mandat tun und dafür auch entsprechend ausgestattet werden. Die ständigen Mitglieder USA, Großbritannien und auch Frankreich aber wollen, dass über Simbabwe diskutiert wird. Afrikas Chefvermittler Thabo Mbeki ist dafür der richtige Ansprechpartner. Allerdings wird er Mühe haben, seine Ansicht, in Simbabwe gäbe es keine Krise, glaubhaft mit Fakten zu unterfüttern. Simbabwes Oppositionsführer Morgan Tsvangirai:
I'm sure that Zimbabweans and I think the international community was shocked with that conclusion.
Ich bin sicher, dass die Simbabwe und die gesamte internationale Gemeinschaft schockiert waren von dieser Schlussfolgerung und dieser Stellungnahme. Wir haben seit mindestens 8 Jahren eine Krise. Menschen sind ermordet und vergewaltigt worden, Häuser niedergebrannt. Sich dann hinzustellen und den Nachbarn allein zu lassen damit, das ist unverantwortlich. Er hat eine Verantwortung vor der Geschichte, mit dieser Krise wirksamer umzugehen als bisher.
you have a burden of historical responsibility of ensuring that that is addressed in a more effective manner.
Nicht nur die Simbabwer hatten Mbekis Ansatz bitter enttäuscht. Auch im eigenen Land regt sich Widerstand. Sogar die Führung von Mbekis Partei, dem ANC, ging spürbar auf Distanz. Und die Südafrikanerin Eleanor Sisulu von der Simbabwe-Krisenkoalition bringt die Konsequenzen von Mbekis Äußerung so auf den Punkt.
Generals can say that we are not going to respect, we will only accept Mugabe as the winner.
Simbabwes Generäle dürfen erklären, dass sie nur Mugabe als Wahlsieger anerkennen und sie kommen damit davon. Unsere stille Diplomatie hat zu einem Zustand der Straflosigkeit geführt. Es ist paradox, dass das ausgerechnet von den Südafrikanern kommt, die während des Kampfes gegen das Apartheid-Regime von niemandem die Meinung akzeptiert haben, dass es keine Krise gäbe. Das ist heuchlerisch.
So I think it's also hypocritical on top of everything else.
Auch wenn der gestern von der Opposition ausgerufene unbefristete Streik bisher wenig Beachtung fand, die allgemeine Mobilmachung von Milizen, Armee und Polizei und den regelrechten Feldzug gegen Oppositionsanhänger kann Mbeki kaum abstreiten. Die MDC spricht von Kriegsrecht und verweigert sich einer Stichwahl.
Unless a new electoral environment is assured.
Morgan Tsvangirai will nur teilnehmen, wenn das Umfeld dafür deutlich besser ist als bisher und internationale Beobachter den Urnengang verfolgen. Das ist der Minimalkonsens, den auch Mbeki und die Entwicklungsgemeinschaft Südliches Afrika SADC mittragen würden. Insofern bietet die Ankündigung von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, Simbabwe in der Sitzung zu behandeln, ein Fünkchen Hoffnung für die Simbabwer.
Der Bericht von Klaus Stecker im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht's weiter mit diesen Themen. Der Gedenkzug nach Auschwitz, Erinnerung an eine böse Zeit. Und das Atomium von Brüssel, Erinnerung an die Aufbruchstimmung vor 50 Jahren. Zuerst aber Zentralamerika, Guatemala. Homicidio ist Spanisch und heißt Mord. Femicidio ist eine Wortschöpfung jüngeren Datums, eine Art Präzisierung, der Mord an einer Frau. Diese Kategorie gibt es neu im guatemaltekischen Strafrecht und der Mord an einer Frau soll künftig drakonisch bestraft werden. Aber eben, Mord gab es schon zuvor und er war und bleibt verboten, ganz generell. Warum, fragte ich den Journalisten und Zentralamerika-Experten Toni Keppeler, warum braucht es ein spezielles Gesetz gegen Mord an Frauen?
In den letzten Jahren gab es sehr viele und sehr spektakuläre Morde an Frauen in Guatemala. Natürlich immer noch lange nicht so viel wie an Männern, aber Morde an Frauen erschrecken einfach die Bevölkerung mehr, werden mehr in der Presse, in den Medien wahrgenommen. Und der Präsident, der gerade mal 3 Monate im Amt ist, dachte einfach, er muss da etwas tun.
Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass, wenn es so viele Morde gibt, dass das Gesetz gegen Morde, das es ja eben schon gibt, einfach nicht durchgesetzt wird?
So ist es. Es werden in Guatemala gerade mal 2% davon aufgeklärt. Das heißt, wer in Guatemala jemand umbringt, kann eigentlich fast schon damit rechnen, dass er straffrei davon kommt.
Kann wer eine Frau umbringt, vielleicht sogar noch besonders viel mehr damit rechnen, dass er nicht verfolgt wird? Ich denke daran, dass die Behörden, Polizisten, Richter, das sind wahrscheinlich alles Männer.
Ich würde mal sagen, Morde, die, so wie wir sie uns vorstellen, dass da jemand auf der Straße erschossen, erstochen wird bei einem Raubüberfall, da ist es wahrscheinlich prinzipiell gleich, ob da nun ein Mann oder eine Frau ums Leben kommt. Wo sicher deutlich viel weniger ermittelt wird und wo auch von Seiten der Justiz sehr viel mehr Verständnis aufgebracht wird, ist, wenn solche Morde in der Familie stattfinden. Also wenn eine Frau untreu geworden ist und der Mann bringt sie danach um.
Wenn diese Morde, wenn ich es richtig verstehe, vor allem im familiären Kontext passieren, dann geht diesen Morden immer oder meistens etwas voraus, nämlich andere Formen von Gewalt. Können sich Frauen da an irgendeine Stelle richten, die ihnen zu Hilfe eilt?
Das sieht das neue Gesetz jetzt auch vor, dass also auch psychologische Misshandlungen und körperliche Misshandlungen höhere Strafen nach sich ziehen. Es gibt allerdings in Guatemala da noch keine Infrastruktur dafür, also nicht sowas wie Frauenhäuser oder sowas wie spezielle Kommissarinnen, die sich darum kümmern würde. Das ist was, was Nicaragua einfach ein bisschen mehr im Süden vorgemacht hat und vielleicht hat da der guatemaltekische Präsident was Ähnliches im Sinn, aber da hat er noch nichts dazu gesagt.
Nun stellt man sich vor, dass ein Land wie Nicaragua, das ebenfalls sehr arm ist, ebenfalls eine sehr gewalttätige Geschichte hinter sich hat und ebenfalls eine Macho-Kultur ist, dass das sich gar nicht wesentlich unterscheiden sollte. Sie machen einen Unterschied. Warum macht Nicaragua da etwas offenbar ganz anders?
zum einen gibt es diesen Unterschied rein statistisch gesehen. Ich hatte gesagt, Guatemala hat 45 Morde pro 100.000 Einwohner im Jahr. Nicaragua hat 13 Morde, also in etwa ja gerade ein Viertel davon. Das ist schon mal ein deutlicher Unterschied. Nicaragua hat einfach eine sehr viel bessere Präventionspolitik, was Gewaltverbrechen angeht, als es alle anderen Länder in Mittelamerika haben. Nicaragua hat spezielle Frauenkommissariate, die auf Gewalt gegen Frauen in der Familie spezialisiert sind, wo Frauen hingehen können, wo Frauen von Frauen auch bedient werden, wo die Sozialarbeiterinnen haben, die sich um diese Frauen kümmern. Das heißt, da wird im Vorfeld, bevor es dann zu einem Mord kommt oder zu einem Totschlag kommt, schon sehr viel getan.
Gibt es andere, vielleicht kulturelle Hintergründe, die Guatemala, ich sag's mal so, anfälliger machen für Gewalt an Frauen als Nicaragua? Ich denke zum Beispiel an den hohen Anteil der Urbevölkerung.
Das würde ich so nicht sehen. Man sagt immer, die Maya, also so etwa die Hälfte der Bevölkerung in Guatemala, sind ja Indigene von 22 verschiedenen Maya-Völkern, die seien besonders machistisch. Ich habe das nicht festgestellt. Also ich würde da keinen großen Unterschied machen zwischen einer Macho-Kultur in Guatemala oder einer in Nicaragua. Den wesentlichen Unterschied sehe ich darin, dass die nicaraguanische Polizei anders ist als die guatemaltekische Polizei, dass sie ein sehr viel stärkeres Augenmerk auf Prävention hat. Die anderen setzen mehr auf Repression.
Wir hatten es bereits angedeutet, Nicaragua, auch Guatemala, El Salvador sind Länder, die lange sehr blutige, besonders brutale Bürgerkriege hinter sich haben. Hat diese traumatische Erfahrung einen Einfluss auf das Verhalten in der Gesellschaft heute?
Ich würde sagen, ja, einfach in der Hinsicht als Tote, dass Gewalt etwas sehr Alltägliches geworden ist, an das man sich gewöhnt hat. So junge Leute, die heute 30, 35 sind, haben in all diesen Ländern, wenn die in die Schule gegangen sind, sind die morgens auf dem Schulweg an Leichen vorbeigegangen, die zum Teil brutal verstümmelt worden sind. Sie haben sich daran gewöhnt. Es ist was, was die Leute nicht mehr so erschreckt. Und das spielt natürlich dann auch eine Rolle in dem, wann greift jemand, der gewalttätig ist, dann zu einer Pistole oder zu einem Messer und bringt jemand um. Die Hemmschwelle ist da viel geringer.
Informationen von Toni Keppeler. Er ist Journalist und Zentralamerika-Experte. Im November ist der Zug der Erinnerung in Deutschland gestartet. Sein Ziel? Auschwitz in Polen. Der Zug dokumentiert das Schicksal jüdischer Kinder und Jugendlicher, die während des Nationalsozialismus quer durch Europa zu den KZs deportiert wurden. Und er erinnert an die fatale Rolle der damaligen Reichsbahn in Hitlers Vernichtungsmaschinerie. Vor diesem Hintergrund ist es eher irritierend, dass die Ausstellungsmacher seit Monaten mit dem Chef der Deutschen Bahn darüber streiten müssen, wo der Gedenkzug halten darf. Ursula Hützler.
Es ist ein kurzer Zug, eine Dampflok und zwei alte Waggons. Doch wo immer der Zug der Erinnerung einfährt, wird er zum Ereignis. Die letzten zwei Tage machte er Station auf dem Berliner Ostbahnhof. Und allein hier kamen über 17.000 Besucher, um sich über die Deportationen zu informieren. In der stickigen Enge der Waggons berichten Schautafeln und knappe Texte von jüdischen Kindern, die jäh aus ihren Familien herausgerissen wurden und sich wenig später zusammengepfercht in den Viehwagen der Reichsbahn wiederfanden. Viele von ihnen kamen nie in den Konzentrationslagern an. Sie starben schon während des Transports. Schicksale, die auch über 60 Jahre danach immer noch aufwühlen.
Also es war schon erschreckend, was da passiert ist und das lässt einen auch nachdenken und man hofft halt, dass sowas nicht mehr passiert.
Irgendwie erschüttert es ihn immer wieder. Also. Und ich muss sagen, es wäre nicht verkehrt, wenn viele Leute sich das ansehen würden, die heute noch der Meinung sind, so weit ja, bitte nicht.
Man darf die Erinnerungen nicht verlieren oder die drüber nachdenken, darf man nicht verlieren.
Es sind die Opfer, die bei dieser Ausstellung im Zentrum stehen und nicht die Täter. So viel ist allerdings klar. Hätte die Reichsbahn damals nicht reibungslos funktioniert, vielen der über 3 Millionen Deportierten wäre der Tod wahrscheinlich erspart geblieben. Doch die Nazi-Führung konnte sich auf das Gros der Lokführer und Weichensteller verlassen. Auch die Züge ins Konzentrationslager fuhren pünktlich und für Kinder gab es sogar Rabatte. Statt 4 Pfennig pro Kilometer bezahlten sie nur die Hälfte. An all dies wollten die privaten Ausstellungsmacher am letzten Wochenende im Berliner Hauptbahnhof erinnern. Doch der Chef der Deutschen Bahn legte sich quer. Das Projekt, so Medon, störe den technischen und betrieblichen Ablauf. Schade, sagt Hans-Rüdiger Mino, der Sprecher der Initiative. Eine vertane Chance.
Wir wären froh gewesen, wenn es am Hauptbahnhof hätte sein können, weil es der Ort, der ehemalige leerte Bahnhof ist, an dem deportiert wurde. Aber wir sind auch mit diesem Ort zufrieden und auch mit jedem anderen, wo wir stehen können und stehen dürfen.
Der versöhnliche Ton der Initianten ist neu, denn bisher hatten sie mit der Deutschen Bahn nichts als Ärger. Ging es zunächst nur darum, in die gewünschten Bahnhöfe einfahren zu dürfen, stritt man sich bald darauf auch um Geld. Die Bahn machte nämlich für den Zug der Erinnerung Standgebühren geltend, bisher insgesamt rund 100.000 Euro. Ein Affront finden Politiker quer durch alle Parteien, doch Hartmut Medorn blieb stur. Die Rechtslage verpflichte ihn dazu, ließ er wissen. Mittlerweile ist davon allerdings nicht mehr die Rede. Nach massiven Protesten am Wochenende will die Bahn das Geld nun jüdischen Organisationen überweisen. Die haben allerdings schon dankend abgewunken. Den Zug der Erinnerung hat die ganze Auseinandersetzung bisher nicht aufgehalten. Er ist weiterhin unterwegs, nah bei den Menschen. Am 8. Mai soll er sein Ziel erreichen, Auschwitz, im heutigen Polen gelegen.
Das war ein Bericht von Ursula Hützeler. Es ist jetzt dann gleich 18.33 Uhr Zeit fürs Dossier. Ganz Belgien schwelgt dieser Tage in Nostalgie und erinnert sich an die Zeit des großen Optimismus, als das kleine Land mal ganz kurz der Mittelpunkt der Welt war. Das war vor einem halben Jahrhundert, 1958, während der Weltausstellung. Vom Optimismus ist kaum was geblieben, von den Bauten nur das Wahrzeichen der Ausstellung, das Atomium in Brüssel. Es erinnert an eine Aufbruchsstimmung mit ihrem fast naiven Glauben an Technik und Fortschritt. Morgen feiert Belgien den Beginn der Expo vor 50 Jahren und damit auch den Geburtstag des Atomiums. Thomas Oberer wirft einen Blick zurück auf eine Epoche, über die die Brüsseler Tageszeitung Le Soir schreibt: Das Paradies, hier war es.
L'année 1958 est marquée par la présence en Europe, aux abords de Bruxelles, de la plus grande exposition universelle et internationale qui ait jamais existé.
Die Weltausstellung 1958 war ein Riesenerfolg. Mehr als 40 Millionen Besucherinnen und Besucher waren gut 10 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hungrig nach Neuem. Das Gefühl des Aufbruchs und die Neugierde dominierten, meint Janine Lombard, damals für das belgische Fernsehen als Expo-Moderatorin ein Star.
C'était vraiment une époque, un moment charnière où tout semblait être possible. Et quand j'ai qu'on découvrait le monde, ça a l'air un peu enfantin de dire ça, mais c'est vrai qu'on découvrait le monde. Pas seulement nous Belges, hein, tous ceux qui visitaient.
Man war an einem Wendepunkt, meint Lombard. Alles schien plötzlich möglich, auch wenn es vielleicht ein wenig kindisch töne, man habe an der Expo die Welt entdecken können. Belgien als Gastgeberland trat selbstbewusst auf. Das Land war noch immer reich, als Kolonialmacht im Kongo spielte man noch mit auf der Bühne der Großen, meint der Brüsseler Maler und Kabarettist Juan Doutremont.
C'était une Belgique qui avait de l'argent, qui avait encore le Congo, on croyait encore à l'atome. Enfin, c'était un peu toutes les utopies qui nous ont un peu suivis, qui ont un peu nourri notre enfance.
Man habe noch an die Macht des Atoms geglaubt. Das seien die Utopien gewesen, die damals seine Jugend geprägt hätten, meint Doutremont. Aus heutiger Sicht war man seinerzeit wohl allzu euphorisch, allzu naiv, allzu zukunftsgläubig. Doch damals gab es kaum Widerspruch. Vor allem auch die Jugend wollten die Expomacher für die Zukunft begeistern. Der belgische Illustrator François Schuiten, damals ein kleiner Junge, erinnert sich. Diese Zeit hatte auch etwas Wunderbares. Als Kinder hat man uns fliegende Autos und Häuser aus Glas für das Jahr 2000 versprochen. Es war sehr begeisternd, in die Zukunft zu schauen.
De vivre, de se projeter.
Sinnbild für diese Epoche ist das Atomium. Ein kühnes Projekt. Ein Gebäude in der Form eines 100 Milliardenfach vergrößerten Eisenmoleküls. Als Symbol des Atomzeitalters und der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Damit ist das Atomium typisch für seine Zeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man nur noch nach vorne schauen, meint Juan d'Outremont.
On est dans l'idée de la nouveauté absolue. Plus personne n'oserait.
Heute würde es niemand mehr wagen, ein Gebäude zu errichten, das das Atom verherrlicht. Man hatte sozusagen Tabula rasa gemacht mit der Vergangenheit. Man machte sich auf in eine neue Dimension Richtung Zukunft.
On peut faire table rase de tout le reste. On part pour une autre dimension vers l'avenir.
Und klar wollte sich damals auch Brüssel von seiner modernsten Seite präsentieren. Das Alte hatte ausgedient. Ein Großteil der für Brüssel typischen Jugendstilhäuser wurde abgerissen. Prachtboulevards wurden zu Schnellstraßen umfunktioniert. Brüsselisation nennt man diese Entwicklung. Der Aufbruch spiegelte sich auch in den Expo-Pavillons wider. Alles ist möglich, war das Motto. Neue Gebäudeformen ragten bis hinauf in die Wolken, hieß es in der Wochenschau.
Des formes étranges, stèles, flèches, sculptures, spirales, obélisques rejoignent les nuages.
Architekten und Ingenieure arbeiteten intensiv zusammen und schufen so futuristische Bauten, die den Besucherinnen und Besuchern den Atem verschlugen. Man wunderte sich, dass diese nicht in sich zusammenfielen.
Ça a été un choc culture. Si vous arrivez ici et vous voyez tous les bâtiments si futuristes, il y en a des bâtiments ici qu'on ne savait pas croire comment ça reste debout.
6 Jahre alt war François van Kerkhoven damals und der Besuch der Expo hat ihm Eindruck gemacht. Seither sammelt er alles, was er zur Weltausstellung in die Hände bekommt. Die 50er Jahre waren geprägt vom Wirtschaftsaufschwung und vom Rock'n'Roll aus den USA. Den American Way of Life genossen auch die Millionen von Besuchern der Expo 58. Doch das harmlose Vergnügen hatte auch eine Kehrseite. Die Expo fiel mitten in die Zeit des Kalten Krieges. Die beiden Supermächte konkurrierten auch auf der Weltausstellung miteinander. Die USA stellten einen riesigen, aber filigranen Pavillon hin, in dem sie von der Mikrowelle bis zum Farbfernsehen die moderne Konsumwelt feierten. Die Sowjetunion protzte mit einem riesigen, stalinistisch geprägten Beton- und Metallklotz, in dem sie vor allem ihre Rüstungstechnik und Maschinen anpriesen. Allen voran ihre Raumsonde Sputnik, mit der sie im All die USA überholt hatten. Doch an der Expo war den Leuten der Kalte Krieg egal. Wer die Guten und wer die Bösen waren, darum habe man sich nicht gekümmert, meint Janine Lombard. Die Besucher hätten sich einfach amüsiert und seien nicht etwa eingeschüchtert gewesen von der Macht der Sowjetunion.
Sentait pas cette vision des gens qui disaient voilà, voilà, l'un est bon, l'autre est méchant. C'était l'exposition et pas autre chose. Le visiteur, lui, il disait, je suis mieux amusé en voyant ça. On n'était pas effrayé par le pouvoir soviétique en voyant ça.
Geblieben ist von der Expo 58 nicht viel. Die Pavillons wurden nach 6 Monaten abgerissen oder weiterverkauft. Bloß das Atomium blieb stehen, nachdem sich die Bevölkerung gegen den Abriss gewehrt hatte. Doch nicht nur die meisten Bauten verschwanden, auch die Technologiegläubigkeit und der Optimismus waren nicht von Dauer. In den 60er Jahren wurde die Politik durch die Kuba-Krise erschüttert. In den 70ern kam die Wirtschaft erstmals in Stottern. Und in den 80ern zeigte die Katastrophe von Tschernobyl, dass eben doch nicht alles möglich war, wie man 1958 noch glaubte. Das soll am Expo-Jubiläum nicht ausgeblendet werden, meint der Direktor des Atomiums, Henri Simons. Technik und Fortschritt seien auch heute noch nötig, aber man müsse auch sehen, dass dies nicht immer nur Glück bedeute und die Menschheit weiterbringe.
Je pense qu'aujourd'hui encore la technique et le progrès sont utiles, mais il faut y réfléchir. Avec la réflexion en parallèle, ça n'est pas nécessairement le bonheur.
Die Klimaerwärmung hat gezeigt, dass die Technik zwar Fortschritte gemacht hat, dass sie aber die Probleme nicht gelöst hat. Vielmehr hat sie neue kreiert.
Mais n'a pas résolu vraiment les problèmes, mais on a aussi créé d'autres.
So soll das Expo-Jubiläum genutzt werden, um über das Thema Utopie und Realität nachzudenken. Aber wie man die Belgierinnen und Belgier kennt, werden sie wohl vor allem eins tun, kräftig feiern und die nostalgischen Gefühle genießen. Sich Sorgen machen kann man sich ja dann nachher wieder.
Das war ein Bericht aus Brüssel von Thomas Oberer und das war das Echo der Zeit vom Mittwochabend. Verantwortlich waren Annelies Tenisch und für die Nachrichten Kurt Witschi am Mikrofon Martin Durer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.